Bei Mensch und Medizin ist es uns ein Anliegen, die Corona-Zeit aufzuarbeiten. Das ist wichtig, weil Dinge passiert sind, die so nicht hätten passieren dürfen, geradezu Unrecht waren. Es wurde gelogen, manipuliert, die Wissenschaft wurde missbraucht, genauso wie der Rechtsstaat. Doch wie war das möglich? Welche Mechanismen haben da gespielt, deren Konsequenzen bis heute merklich spürbar sind? Diese Frage hat sich auch der Schweizer Filmemacher und Journalist Mike Winiger gestellt. Mitte Mai kam sein neuer Film dazu in die Kinos. Er zeigt ein umfassendes Bild der Geschehnisse und wie es dazu kommen konnte. 2 Jahre waren ins Land gegangen, bis unzählige Stunden Filmmaterial verarbeitet zum Dokumentarfilm «Der Hype» die große Leinwand erreichte. Heute spreche ich mit ihm über sein Werk. Ich grüße Sie, Herr Winiger.
Guten Tag.
Herr Winiger, Sie haben in den letzten Jahren akribisch Informationen gesammelt und die Gesprächspartner gesucht, die aus Ihrer Sicht am besten erklären können, was im Jahr 2020 genau passiert ist. Warum haben Sie diese Arbeit auf sich genommen?
Also es ist ja nicht der erste Film, den ich gemacht habe. Ich habe bereits im Herbst 2020 zusammen mit Reto Brennwald einen Film veröffentlicht, der heißt Unerhört. Dann habe ich Leute porträtiert, die Probleme mit der sogenannten Impfung hatten im Jahr 2022, unerwünscht. Dann 2023 ein Film «Wie souverän ist die Schweiz?». Und die Idee für diesen Film, den wir jetzt da vorliegen haben, das kam eigentlich schon im Jahr 2020, aber die Zeit war noch zu früh. Und deshalb habe ich gewartet. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt nicht schlecht, da wir in der Schweiz mit dieser Epidemiengesetzrevision konfrontiert sein werden. Also wir müssen zurückschauen, damit wir auf diese Epidemiengesetzrevision gut vorbereitet sind. Das ist mal ein Grund, weshalb dass ich mit diesem Film jetzt komme. Und es war mir, wie gesagt, einfach ein Anliegen, den Menschen die Faktoren und Informationen, die sie durch die Leitmedien nicht bekamen in dieser Zeit, besonders eben im Jahr 2020, zu vermitteln, damit sie sich retrospektiv eine eigene Meinung über diese Zeit bilden können. Das ist so ein bisschen der Grund. Und es ist auch für mich persönlich so eine Art Abschluss dieser Zeit. Ich wollte einfach einen solchen Film immer machen von Anfang an. Aber es war nicht ganz einfach, weil eben auch noch die Zeit nicht reif war und es war schon eine ziemliche Herkulesaufgabe, diesen Film zu machen. Es brauchte viel Zeit.
Wie war denn das damals für Sie? Sie sagen es, Sie haben schon einiges an Filmen herausgebracht zu dieser Zeit, wenn Sie sich zurückerinnern an dieses Jahr 2020. Was hat Sie denn da motiviert? Wie war das für Sie, als das losging mit dieser Corona-Sache?
Also ich war etwas erstaunt, dass man da jetzt so eine Sache macht über eine respiratorische Erkrankung, besonders noch in der sogenannten Grippesaison. Und das kam ja so schleichend. Und es war ja so, dass bis etwa Anfang März ja eigentlich die Mainstream-Medien mehr oder weniger das fast ein bisschen belächelt haben und gesagt haben, ja, das ist ein Hype und so weiter. Und dann plötzlich drehte sich der Wind. Und es war etwa Anfang März oder so, wo wirklich eine Drehung kam von dieser Geschichte und das war dann schon recht komisch und ich begann mich genauer zu informieren darüber und ich hatte vielleicht einen gewissen Vorteil, da ich für eine der größten universitären Spitalgruppen der Schweiz die wöchentlichen Livestreams im Lockdown gemacht habe und ich war an vorderster Front mit dabei. Und ich sah, dass es nicht das war, was uns erzählt wurde. Und das hat in mir den Wunsch geweckt, mehr zu erfahren. Und ich habe mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich hatte da vielleicht einen gewissen Vorteil, dass ich wirklich dann näher dran war als vielleicht ein Zuschauer am Fernsehen, der jeden Tag nur die Nachrichtensendungen konsumiert. Und ich konnte da wirklich sehen, dass irgendwas stimmt hier nicht. Und das hat dann in mir eigentlich den Wunsch wirklich geweckt, mir mehr Informationen zu beschaffen und mich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich stieß dann relativ schnell auf ein kurzes Paper eines finnischen Epidemiologen, der das Ganze eigentlich schön abgehandelt hat. Das war, ich denke, im April oder so. Und da war auch der Hinweis auf diesen Bruce Aylward, den die meisten Menschen gar nicht kennen, aber das ist die Nummer 2 hinter Tedros. Und der war Anfang Februar in Wuhan, so mit einer Expedition. Und er kam dann zurück und gab einen Tag nach der Rückkehr in Genf eine Pressekonferenz vor den Journalisten und behauptete, die chinesischen Maßnahmen hätten gewirkt. Also eine völlig evidenzfreie Behauptung seinerseits, aber die Journalisten haben das alle wissbegierig aufgesogen und überhaupt nicht hinterfragt. Und in späteren Interviews hat er dann noch einmal nachgelegt und hat gesagt, es gibt fast keine asymptomatischen Infektionen und hat so eigentlich die Angst hochgeschraubt, dass wer sich mit diesem Erreger infiziert, der wird krank und die meisten schwer. Und er hat eigentlich so ein bisschen den Grundstein auch gelegt seitens WHO, dass dann dieses Narrativ die Fahrt aufnehmen konnte. Und dann natürlich Bergamo, und das wird ja im Film dann schön eigentlich gezeigt, was dort passiert ist.
Nun liegen Ihre Erkenntnisse aus dieser ganzen Zeit in dem neuen Film The Hype vor. Wen haben Sie für den Film gewinnen können? Mit wem haben Sie gesprochen?
Also ich habe circa 14 Interviewpartner gefunden, die mitgemacht haben. Und allen voran bin ich sehr stolz, dass ich den ehemaligen schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell befragen konnte, dass er mitgemacht hat in diesem Film und auch sehr ausführlich erzählt hat, was bei ihm gelaufen ist. Und er kann auch sehr schön mit so kleinen Narrativen aufräumen, die hier in den Medien kursiert sind, wie dass er im Pandemiefall eigentlich den Lead über das Land hat und dass die Regierung nichts mehr zu sagen hat. Das stimmt nicht. Die Regierung hätte jederzeit sagen können, wir wollen sie nicht mehr, wir ersetzen sie, wir haben kein Vertrauen zu ihnen. Aber die Regierung hat ihm den Rücken gestärkt und hat gesagt, wir vertrauen ihnen, wir lassen sie machen, oder? Und das andere ist, das ging ja auch durch die Medien ganz am Anfang, dass so viele Leute in Altersheim gestorben sein sollen in Schweden. Und dort hat er ganz klar gesagt, diese Institutionen, wo diese Todesfälle sich ereignet haben, das sind nicht Altersheime, wie wir sie hier kennen. In Schweden gibt es wirklich solche Institutionen, wo man eigentlich sagen muss, das sind eigentlich Pflegeheime. Also wirklich die absolut schwer kranken Leute, alte Leute am Ende ihres Lebens, die dort zusammen sind. Und dass halt jedes Jahr, wenn die Grippesaison einsetzt, diese Leute besonders gefährdet sind. Und die hat dann auch Corona betroffen. Und hier wurde es so dargestellt, wie wenn sie diese Leute eigentlich nicht groß geschützt hätten oder dass das einfach normale Altersheime sind. Aber es sind nur etwa landesweit in diesen Institutionen sind etwa 10.000 Leute am Ende ihres Lebens. Und er sagt auch, diese würde man unter keinen Umständen mehr in eine Intensivstation nehmen, weil man ihr Leiden nur noch verlängern würde. Und das ist unethisch. Und die zweite wirklich wichtige Person, die es mir gelungen ist zu befragen, ist John Ioannidis von Stanford. Er ist eigentlich, ich würde sagen, der bekannteste Epidemiologe weltweit und galt bis Corona eigentlich so fast wie der Papst der Epidemiologie und Medizinstatistik. Und der hat sich ja früh, hat er sich gemeldet und gesagt, wir entscheiden hier auf Basis von nicht vorhandenen Zahlen. Und wir sollten uns zuerst mal Daten beschaffen. Und der wurde ja dann auch ziemlich stark diffamiert, wie andere auch, zum Beispiel Wolfgang Wodarg, er ist auch in meinem Film. Und es wird auch erklärt, weshalb es wohl zu dieser Diffamierung besonders in den Medien kam. Viele Leute wissen nicht, dass es eine sogenannte Trusted News Initiative gibt. Die wurde ins Leben gerufen von der BBC im Jahr 2019. Unter der Prämisse, wir wollen Fake News bekämpfen. Und dort sind einerseits die grossen westlichen Nachrichtenagenturen Mitglied, aber auch die Fernsehstationen, die in der European Broadcasting Union zusammengeschlossen sind. Also da gehören auch ARD, ZDF und eben das schweizerische SRG dazu. Aber es gehören auch wichtige Zeitungen wie Washington Post und andere dazu und eben auch die Digitalplattformen, also Meta, Google, Apple und so weiter. Und diese Initiative, dieser Zusammenschluss, der hat Anfang März gesagt, wir Mitglieder, wir veröffentlichen nichts mehr über unsere Kanäle, das dem Corona-Narrativ widersprechen könnte. Und das ist eigentlich ziemlich deckungsgleich mit dem Zeitpunkt, wo dieser Swing gekommen ist und eben dann Vodark und Ioannidis vollständig zerstört wurden in den Medien, oder? Und Ioannidis erzählt auch, wie das für ihn extrem schwierig war, weil er hat einfach wissenschaftliche Arbeit gemacht. Er hat nie damit gerechnet, dass so ein riesen Shitstorm kommt, der sich über ihn ergießt. Also er nennt das Heroizing and Demonizing. Und er wurde von der einen Seite wurde er als Held gefeiert, von den anderen als der Böse. Und er sagt, das ist völlig falsch, weil ich habe einfach meine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Ich habe nicht aufgehört, wissenschaftlich zu arbeiten. Und es gab dann auch diese Episode, dass in Social Media das Gerücht gestreut würde, dass seine Mutter an Corona verstorben sein soll. Und es war dann so, dass seine Mutter diese Message zu Ohren kam. Ich glaube, eine Nachbarin hat sie angerufen. Ich habe gehört, du bist gestorben. Und da hatte dann die Mutter, ich glaube, es war ein Herzinfarkt, oder? Als sie das gehört hat. Und das hat Ioannidis schon schwer getroffen, das hat er mir erzählt. Aber er hat nicht aufgehört, weiterzuarbeiten und wirklich gute, solide wissenschaftliche Studien zu machen. Und das ist schon eindrücklich, wie dieser Mann einfach weitergefahren hat, obwohl dass man ihn so zerstört hat, oder? Ich habe auch die beiden Wissenschaftsjournalistinnen Serena Tinari und Katrin Rinwa in meinem Film, die beide eigentlich zu den Top-Cracks der Investigativjournalistinnen gehören im Bereich Public Health, Pharma und Medizin. Und die erzählen dann eigentlich auch aus ihrer Warte, was ihnen widerfahren ist. Sie sind wie Vodark und Ioannidis auf eine Art und Weise radioaktiv geworden. Also relativ schnell wollte sie niemand mehr interviewen, man näherte sich nicht mehr zu ihnen. Und wenn man ihren Namen nannte, gerade bei Vodark, dann war einfach fertig, oder? Das ist so eine Art eine Radioaktivität. Und ich finde eigentlich diesen Vergleich finde ich recht schön. Und der ist von Serena Tinari, oder?
Einige Kritiker haben die fehlenden Gegenstimmen in ihrem Film kritisiert. Warum haben Sie diese weggelassen?
Ich stelle die Gegenfrage, weshalb muss ein investigativer Dokumentarfilm ausgewogen sein, als erstes. Zweitens, ich habe den Professor Matthias Ecker, der eine führende Rolle in der ganzen Corona-Zeit in der Schweiz spielte, habe ich angefragt, ob er Stellung nehmen würde, und er hat abgelehnt. Und das Lustige ist ja, dass dann der NZZ-Artikel vor etwa 2 Wochen über meinen Film, dort wurde dann gesagt, ja eben, es fehlen die Gegenstimmen. Und die NZZ fragt dann Ecker und auch dessen ehemaligen Mitarbeiter Christian Althaus an, sie sollen Stellung nehmen, und nicht mal der NZZ geben die beiden Auskunft, also würden sie mir Auskunft geben. Und mir wird eigentlich das vorgeworfen, was die Mainstream-Medien jahrelang über Corona gemacht haben. Es wurden keine Gegenstimmen zugelassen und befragt. Und wie gesagt, ich habe Ecker angefragt, eigentlich stellvertretend für alle anderen, und sie kommen ja alle zu Wort, umfangreich. Also sie haben alle einen Platz in dem Film, und sie werden gemessen an dem, was sie im Jahr 2020 erzählt haben, in Medien, an Pressekonferenzen und so weiter. Also, dass ich keine Gegenstimmen drin habe, ist von mir aus eigentlich ein dünner Vorwurf, ein dünnes Argument.
Den Film kann man auf der Webseite der-hype.ch ansehen. Warum stellen Sie ihn kostenlos zur Verfügung?
Also es geht darum, das Ziel des Films ist, dass ihn möglichst viele Menschen sehen. Und mit der Premiere im Kino und einfach der Lancierung des Films haben wir eine gewisse Medienaufmerksamkeit, wie jetzt auch hier mit diesem Gespräch. Und ich möchte einfach, dass die Leute, wenn sie dieses Gespräch oder einen Artikel über den Film lesen, möglichst einfach diesen Film schauen gehen können. Wenn ich den Film zuerst nur im Kino bringe und dort vielleicht eine gewisse Medienaufmerksamkeit habe über den Film, dann können ihn die Leute ins Kino schauen gehen, müssen aber etwas bezahlen. Und ich denke, ich habe nur einmal diese Medienaufmerksamkeit. Wenn ich den Film dann später online schalte, verfügbar mache, kriege ich diese Medienaufmerksamkeit nicht noch ein zweites Mal. Und ich wollte, dass Leute, die den Artikel oder eben ein Gespräch wie hier hören, möglichst einfach dann vielleicht am Abend oder so auf der Homepage der-sei.ch den Film anschauen können und so sich informieren können und eine eigene Meinung bilden können. Es ist erfreulich, dass der trotzdem jetzt in ausgewählten Kinos, die auch nachfragen, den zeigen und es kommen Leute, die den schauen wollen. Weil es ist einfach etwas ganz anderes, den Film auf der großen Leinwand zu sehen, zusammen mit anderen Leuten in einem Raum und dann vielleicht noch diskutieren können. Und das ein oder andere Mal bin ich auch dort, wir können ein Podium machen, ich beantworte Fragen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man den zu Hause auf dem Computerbildschirm anschaut. Und es gibt viele Leute, die mir auch gesagt haben, ich war seit Corona nie mehr im Kino. Und ich muss sagen, ich will wieder ins Kino gehen. Ich habe jetzt gesehen, wie das eigentlich eine super Erfahrung ist, oder? Also wir müssen die Leute wieder von diesen Bildschirmen wegbringen, damit sie wieder in einer Gemeinschaft sich etwas anschauen und dann sich auch darüber austauschen.
Der Schweizer Filmemacher Mike Winiger über seinen neuen Film «Der Hype». Sie finden den Link zum Film unter diesem Interview. Mike Winiger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch herzlich für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.